SRF 1.
SRF 1.
Flüchtling sein, das ist ein Herzschicksal. Eine schwierige Flucht und dann ein unsicherer Status, zum Beispiel in der Schweiz. Wie kümmert man sich eigentlich seelsorgerisch um so Probleme? Wir schauen bei einer speziellen Seelsorgestelle vorbei. Dann, als Deutsche in ein buddhistisches Kloster zu Nepal, auch das ist nicht gerade einfach. Chandra M. hat es gemacht und berichtet, wie dort die Nonnen zusammen debattieren. Das klingt für unsere Ohren ziemlich fremd. Zum Schluss der Sendung läuten die Glocken. Heute die von der römisch-katholischen Kirche St. Gallus und Otmar zu Kriens im Kanton Luzern. Willkommen beim Zwischenhalt auf SRF 1 am Mikrofon der Stefan Siegenthaler. 60 Millionen Menschen sind im Moment weltweit auf der Flucht. Hinter dieser Zahl stehen Schicksal von Menschen. Seelsorger vom ökumenischen Seelsorgerdienst für Asylsuchende in Basel gehören jeden Tag von solchen Schicksal. Der Norbert Bischofberger hat die Seelsorger am Rand der Stadt Basel besucht, weil wir gehen diesen Sommer jede Woche bei speziellen Seelsorgerinnen und Seelsorger vorbei, die sich eben um ganz spezielle Bedürfnisse kümmern.
Es ist viel los und es ist eng im Container-Café vom ökumenischen Seelsorgerdienst für Asylsuchende in Basel. Das improvisierte Kaffee steht unmittelbar neben dem Empfangs- und Verfahrenszentrum für Asylsuchende vom Bund. Da kommen Asylsuchende gratis einen Kaffee, aber auch Leider oder Rechtsberatung über. Die Container-Seelsorge wird von verschiedenen Kirchen in Basel getragen. Das Kaffee ist für die Seelsorger eine gute Möglichkeit, mit den Asylsuchenden ins Gespräch zu kommen. Astrid Geistert ist die Leiterin des Seelsorgedienst und sagt über ihre tägliche Arbeit.
Es geht ja eigentlich nicht so viel in erster Linie um die Religion, sondern es geht eigentlich darum, dass man den Mensch annimmt als der, der er ist, unbesehen davon, ob es jetzt Muslim ist oder nicht, sondern basierend eigentlich auf den christlichen Wert. Nächstenliebe und es kommt der Mensch, der fremd ist und wir sollen den annehmen.
Da sind alle willkommen, unabhängig von Nationalität und Religion. Aus dem Asylzentrum nebenan kommen Menschen aus Syrien, Eritrea, Sri Lanka oder aus afrikanischen Ländern vorbei. Der Roland Luzzi gehört auch zum Team der Seelsorger. Er ist evangelisch reformiert. Seelsorge heisst für ihn, den Menschen zuhören, aber auch vermitteln.
Vermitteln an ärztliche Fachpersonen, vermitteln an Rechtsberatung, an Kirchen, wo die Menschen oder andere Religionsgemeinschaften, wo die Menschen beheimatet sind.
Der Roland Luzzi erfährt immer wieder, dass man zwar nicht zuerst über die Religion redet, aber dass die Religion für viele Asylsuchende wichtig und manchmal der letzte Halt sei. Die Seelsorger arbeiten in ihren Containern, sie gehen aber auch über zu den Asylsuchenden ins Empfangs- und Verfahrenszentrum. Dort gibt es einen Raum für Andachten und Gespräche. Der Roland Luzzi hat in diesem Raum Symbole von verschiedenen Weltreligionen aufgehängt, alle auf der gleichen Höhe, wie er betont. Für ihn gibt es durchaus eine christliche Verpflichtung zum Helfen. Er erinnert an das Vorbild von Jesus von Nazareth.
Jesus, der auch Grenzen von Religion, von Ethnie überwunden hat, um einfach für Menschen da zu sein, Menschen im Puls zu begleiten. Von seiner Lebensgeschichte her, denke ich, sind wir inspiriert, solidarisch zu handeln und zu helfen.
Solidarität, helfen. Nur wie viel Hilfe braucht es? Machen die Kirchen in der Schweiz genug für Asylsuchende? Astrid Geistert meint.
Man kann immer noch mehr machen, würde ich auch sagen. Aber ich finde doch, der Einsatz für den Fremden, der hier kommt, das nehmen die Kirchen wahr. Und ich finde auch, dass jetzt die Ablehnung von der Kirche im Fremden gegenüber im Asylsuchenden nicht so gross ist, wie ich das sonst erlebe in der Bevölkerung.
Die Solidarität von Gläubigen erleben die Seelsorger jeden Tag durch Leiderspenden oder durch Freiwillige, die mithelfen.
Der Beitrag über Seelsorge bei Asylsuchenden zu Basel ist Teil unserer Reihe über Spezialseelsorge. Der Norbert Bischofberger hat den ökumenischen Seelsorgendienst für Asylsuchende besucht.
Is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance.
Everybody's talking about bagism, shagism, dragism, madism, ragism, tagism, thisism, thatism, ismism, ismism. All we are saying is give peace a chance. Is give peace a chance. Everybody's talking about ministers, sinisters, banisters, canisters, bishops and fishops, rabbis and popeyes, bye-bye, bye-byes. Yeah, all we say. Everybody's talking about revolution, evolution, mastication, flagellation, regulations, integration, meditations, United Nations. Congratulations. All we are saying.
Andy Crawford, Give Peace a Chance, hier im Zwischenhalt, Samstagabend auf SRF 1. Und da tauchen wir jetzt ein ins Leben von einer buddhistischen Nonne. Ihr Name ist Chandra M. Die junge Frau studiert seit 6 Jahren in einem tibetisch-buddhistischen Kloster in Nepal und ist dort die einzige Frau aus dem Westen. Das Kloster Kopan, es ist in Kathmandu und auch ihre Glaubensgemeinschaft ist von der schweren Erdbeben Ende April betroffen gewesen. Kathrin Ülci.
Nonnen im Kloster Kopan haben Glück gehabt. Nur die Muren und Dächer sind beschädigt worden. Tote haben sie Gott sei Dank keine zu beklagen gehabt. Aber die Angst ist auch 2,5 Monate nach dem starken Erdbeben in Nepal immer noch ihre ständigen Begleiter. So finden beispielsweise alle Unterrichtsstunden im Freien statt, weil es lange Zeit noch Nachbeben gegeben hat. Vor ein paar Tagen konnte ich mit Chandra M. telefonieren. Die junge Nonne hat erzählt, wie es aktuell bei ihnen im Kloster aussieht. Die Tonqualität war leider relativ schlecht.
Die meisten der Nonnen schlafen noch immer in Zelten außerhalb der Gebäude, obwohl die Nachbeben mittlerweile nachgelassen haben.
Dass die Nonnen immer noch draußen im Zelt schlafen, hänge nicht mit einer wirklichen Gefahr zusammen, betont Chandra M. Sie selber schlafe wieder drinnen. Für viele sei aber der posttraumatische Stress noch riesig.
Wenn es ein bisschen ruckelt, ein Flugzeug zu tief landet, ein zu großer Lastwagen vorbeifährt, jeder die Panik bekommt, es geht wieder los. Und darum geht es hauptsächlich im Moment.
Bis Mitte Juni hat es immer noch Nachbeben gegeben. Und zu allem Überfluss regnet es zwischendurch heftig. Der Unterricht sei stark eingeschränkt und niemand könne sich so richtig aufs Studium konzentrieren, beschreibt Chandra eben die Situation. Doch so langsam, mit allen Einschränkungen, die noch bleiben, finden die Menschen in Kathmandu zum Alltag zurück. Noch bevor das Erdbeben zu Nepal die Menschen in Angst und Schrecken versetzt hat, habe ich die junge deutsche italienische Doppelbürgerin zu Frankfurt getroffen. Die junge Buddhistin kommt einmal im Jahr nach Europa. In dieser Zeit besucht sie ihre Familie und Freunde. Ich wollte von ihr wissen, warum sie buddhistische Nonne geworden ist und warum sie ausgerechnet zu Nepal gelandet ist. Chandra Em ist mit dem Buddhismus aufgewachsen. Ihre Eltern, ein deutscher Vater und eine italienische Mutter, sind beides Buddhisten.
Als Kind wollte ich halt schon Mönch werden. Das ging natürlich nicht. Und dann habe ich mit 14 und 15 unterstanden, dass es mit dem Mönchwerden nicht klappt. Aber hatte immer noch diese Anziehung für dieses Leben.
Und tatsächlich hat sich der Wunsch gehalten. Schon mit 20 hat sich die junge Frau ordinieren, hat sich den Kopf kahl geschoren und ist in die weihrote Nonnentracht geschlüpft. Schwer gefallen ist ihr der Entscheid überhaupt nicht.
Aber ich musste halt auch wirklich nichts aufgeben. Also man denkt dann immer, man muss dann asketisch werden und alles aufgeben, was einem wichtig ist im Leben. Aber das war in meinem Fall irgendwie nicht der Fall. Also ich habe mich nie besoffen in meinem Leben und ich hatte nie eine Beziehung, bevor ich mich ordinieren lassen habe, weil ich immer dachte, ja, so viel Zeit muss man eigentlich nicht investieren in was nachher sowieso, ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl, ich würde dann doch Zeit verschwenden.
Zeit verschwenden mit Liebesbeziehungen, das hätte sie nicht wollen. Familien und Kinder sind nie ihre Lebensperspektive gewesen. Sie hat wollen in einer Glaubensgemeinschaft leben. In Italien hat sie am Institut Lama Zong Kappa auf eine buddhistische Philosophie studieren. Ihr Studium war aber nicht in einem Kloster gewesen. Man hat nur zusammen gelehrt, nicht aber zusammen gewohnt. Ihr hat das gefehlt und darum ist sie ins tibetisch-buddhistische Kloster Koppan nach Kathmandu gegangen. Vor 6 Jahren ist Chandra Em, die als Nonne einen neuen Namen bekommen hat und jetzt Tenzin Tsomo heisst, nach Nepal ausgewandert. Das Kloster Koppan gehört zu der Gelug-Tradition, eine der 4 Richtungen im tibetischen Buddhismus. Dieser Tradition gehört auch der Dalai Lama an. In der Gelug-Tradition ist Bildung sehr wichtig. So wichtig, dass man 20 Jahre studieren muss, bevor man den Doktortitel in buddhistischer Philosophie bekommt. Eine ganz spezielle Lernform im tibetischen Buddhismus sind Debatten. Nonnen, aber auch Mönche lehren Thesen aufzustellen und mit Argumenten und Zitaten aus religiösen Texten ihre Thesen zu verteidigen. Das tönt dann zum Beispiel so. Was für uns wie ein wildes Durcheinander tönt, ist eine Debatte, die nach klaren Regeln abläuft. Meistens wird eine Stunde lang über ein philosophisches Thema debattiert. Die junge Nonne erklärt die Debatte mit einem einfachen Beispiel.
Der Kaffee ist grün, da würden sie sagen, nein, der ist braun. Und ich müsste Argumente finden, um meine These, der Kaffee ist grün, klar zu machen ihnen. Ich würde also Argumente finden, um ihnen klar zu machen, der Kaffee ist grün. Sie würden meine Argumente aber nicht bejahen. Und somit müsste ich mit Textzitaten kommen, die meine These unterstützen, der Kaffee ist grün. Sie bejahen immer noch nicht und meine Argumentationslinie wird somit schwammiger und schwammiger, bis ich mich irgendwann selber widerspreche und dann ist die Debatte beendet. Am Ende der Debatte ist mir also klar, der Kaffee ist eigentlich nicht grün, er ist braun.
Je besser man die philosophischen Texte auswendig kennt, je besser kann man zitieren und argumentieren. Nicht jede These, die debattiert wird, ist falsch. Es wird natürlich auch gelehrt, wie richtige Sachen mit Argumenten verteidigt werden können. Das Debattieren ist geistige Höchstleistung, aber auch ein sinnlicher und lustvoller Akt. Nonnen schmunzeln manchmal dabei und tun ihre These mit vollem Körpereinsatz verteidigen. Die Hände fliegen führen, klatschen aufeinander, um ihre Argumente zu betonen. Auch mit einem Schritt vorwärts versuchen die Nonnen in der Debatte zu überzeugen. Am Schluss sieht die eine oder andere dann ein, dass ihre Argumente nicht mehr verheben. Und dann bricht sie meistens in schallendes Gelächter aus. Debatten sind eine Spezialität vom tibetischen Buddhismus. Am Sitz vom Dalai Lama in Indien, in Dharamsala, finden jährlich sogar Debattenwettbewerb statt, wo sich verschiedene Klöster miteinander messen.
Das war ein Beitrag von Katrin Uelci. Ein ausführliches Porträt über die buddhistische Nonne Tenzin Tsomo könnt ihr morgen Morgen übrigens auf SRF 2 Kultur hören, in der Sendung Perspektiven, um 8:30 am Morgen. Und hier auf dem Eis, da geht es jetzt gerade weiter mit den Glocken von der römisch-katholischen Kirche St. Gallus und Otmar zu Kriens im Kanton Luzern. Musik.
Information, give me long distance, long distance, give.
Manhattan Transfer mit Operator, 10 Minuten vor 7 Uhr, Sendung Zwischenhalt. Wenn sich jemand im alten Luzern, so im 18., 19. Jahrhundert rum, vor allem, so wie jetzt in der warmen Jahreszeit, nach dem Feierabend noch zu einem erholsamen Spaziergang hat entschlossen, dann sei er am meisten und am liebsten richtig Kriens unterwegs gewesen. Das schöne und imposante Pfarrdorf mit dem Schloss Schauensee ist nämlich zu Fuss bequem in einer halben Stunde zu erreichen. Und die Gemeinde Kriens, die hat schon früh dank ihrem Wasserreichtum von einer gewerblichen und industriellen Entwicklung profitiert. Schon im 15. Jahrhundert sind am Kriensbach die ersten Betriebe entstanden. Und heute ist der Ort die zweitgrösste industrielle Vorortsgemeinde von Luzern und mit über 26'000 Einwohnern auch das drittgrösste Gemeinwesen vom Kanton. Im Wappen führt Kriens der heilige Gallus. Er ist zusammen mit dem Sankt Ottmar und Patron von der ältesten von den drei katholischen Kirchen von Kriens. 1908 hat das Gotteshaus ein neues, fünfstimmiges Glüt bekommen und das folgende Psalmenwort findet man auf der zweitgrössten Glocke. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht.
Thank you.
Die fünf Glocken von der katholischen Kirche St. Gallus und Otmar im luzernischen Kriens haben heute der Sonntag, der 5. Juli, begrüßt in der Rubrik «Glocken der Heimat» zum Schluss von der Sendung «Zwischenhalt». Und das ist Sass mit
«Si j'étais l'ami si. Du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes aux rivières et fleurirais des sables aux filles, même l'espoir. Je sèmerais des utopies, serait interdit, on ne détournerait plus les regards. Si j'avais des mille et des cents, le talent, la force ou les charmes des maîtres des puissants, si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerai des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrai des couleurs aux peines, j'inventerai des édens au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenille et de mains tendues de brindilles, une voix que le vent chasse au matin. Mais si nos manus se rassemblent, nos millions de cœurs ensemble.
Zass, zum Schluss von dieser Stunde Zwischenhalt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.